SRF 1.
.30 Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Die Säuberungswelle in der Türkei erfasst die Medien.
Man merkt sehr, sehr deutlich, wie viele Journalisten verstummen, wie sie Interviews ausschlagen. Entscheidend ist die Einschüchterung und die wirkt.
Irene Meyers Schilderungen aus Istanbul. Die Grossbank Credit Suisse steckt in der Krise, doch der Chef wiegelt ab. Wir nehmen seine Leistung unter die Lupe. Dann:
Sowas hat mir noch keiner gesagt. Wollen wir lieber nicht etwas Spaß haben?
Wenn beim Chatten statt einer Frau ein Roboter vis-à-vis sitzt. Ein Trend nicht nur auf Flirt-Plattformen. Und wir sind die Schweiz.
Also ich habe es Hamburg gefunden, ich würde sowas auch gerne wieder mal machen. Ich habe neue Freunde gefunden.
Ich habe es im Weltland mega cool gefunden und so habe ich auch meine Freude am Französisch gefunden.
Amriswil, Dom Didier, die Reise über den Röstigraben aus Sicht von Sekundarschülerinnen in unserer Sommerserie um 1. Im Studio sind Brigitte Kramer und Kevin Kahannes mit den Nachrichten.
Knapp 2 Wochen nach dem Putschversuch in der Türkei trifft sich der oberste Militärrat des Landes. Er spricht über Reformen in der Armee und soll zudem zahlreiche Stellen neu besetzen. Sie sind momentan frei, weil viele Offiziere verhaftet oder entlassen wurden. Direkt vor dem Treffen des Militärrats traten 2 Generäle der Armee laut Medienberichten zurück. Und gestern Abend wurden fast 1700 Militärangehörige unehrenhaft entlassen. Außerdem ließ die Regierung zahlreiche Zeitungen sowie Radio- und Fernsehsender schließen. In Frankreich soll eine Nationalgarde geschaffen werden. Das hat Präsident François Hollande offiziell bekannt gegeben. Die Nationalgarde solle die ordentlichen Sicherheitskräfte im Kampf gegen Terroristen unterstützen, heißt es in einer Mitteilung. Man hoffe, dass die neue Truppe Anfang Herbst einsatzbereit sei. Die Idee einer Nationalgarde war bereits nach den Anschlägen in Paris vom November diskutiert worden. Damals ging die Regierung davon aus, dass die neue Einheit durch Freiwillige gebildet werden könnte. Nach der Tötung eines Priesters in einer Kirche in Nordfrankreich ist auch der 2. Attentäter offiziell identifiziert worden. Die Identität des Mannes sei per DNA-Test nachgewiesen worden, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft in Paris mit. Es handle sich um einen 19-Jährigen, der in der Region Lothringen geboren worden sei. Der Mann sei nicht vorbestraft gewesen. Das russische Verteidigungsministerium hat angekündigt, humanitäre Korridore zur umkämpften syrischen Stadt Aleppo einzurichten. Verteidigungsminister Sergei Shoigu sprach von 4 solchen Korridoren. 3 für Zivilisten und einen für Kämpfer, die bereit seien, ihre Waffen niederzulegen. Wer die Stadt so verlasse, erhalte Essen und medizinische Hilfe. Die syrische Regierung um Machthaber Bashar al-Assad hat ihrerseits eine Generalamnestie für Aufständische angekündigt. Die staatliche Nachrichtenagentur berichtet, die Straffreiheit gelte für Kämpfer, die in den nächsten 3 Monaten ihre Waffe niederlegen würden. Die Schweiz hat im ersten Halbjahr 2016 etwas mehr Kriegsmaterialgüter exportiert als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Das zeigen aktuelle Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft, SECO. Insgesamt wurden Rüstungsgüter im Wert von fast 225 Millionen Franken ausgeführt. Größtes Abnehmerland ist nach wie vor Deutschland. Kriegsmaterial exportiert wurde aber auch in Länder wie Saudi-Arabien oder Pakistan. Solche Exporte werden von Armeegegnern immer wieder kritisiert. Die SBB fährt nur noch bis im Dezember mit Regionalzügen bis nach Domodossola in Italien. Die Region Piemont vergibt die Konzession für diese Linie neu und die SBB hat keine Offerte eingereicht. Das Geld, das die Region dafür zahlen wolle, reiche nicht aus, teilt die SBB mit. Übernehmen könnte nun allenfalls die BLS. Die Berner Bahn hatte angekündigt, eine Offerte für die Strecke einzureichen. Im Kanton Aargau stellt sich die grüne Regierungsrätin Susanne Hochuli im Herbst nicht der Wiederwahl. Das hat ihre Partei mitgeteilt. Die 51-Jährige gehört der Aargauer Kantonsregierung seit 2009 an, als einzige Frau. Sie ist unter anderem für die Asylpolitik zuständig. Die Aargauer Regierung und das Parlament werden am 23. Oktober neu gewählt. Im Kanton Uri ist ein Wolf abgeschossen worden. Wie der Kanton mitteilt, ist das Tier letzte Nacht im Gebiet Surnenpass Blackenalb erlegt worden. Es habe sich um ein männliches Tier gehandelt. Der Kanton Uri hatte die Abschusserlaubnis vor 14 Tagen erteilt. Der Wolf soll rund 50 Schafe gerissen haben. Die Großbank Credit Suisse hat die Analysten positiv überrascht. Die CS machte im zweiten Quartal, also von April bis Juni, einen Gewinn von 170 Millionen Franken. Erwartet worden war ein Verlust. Das Wetter. Trotz Wolkenfeldern ist es häufig sonnig. Am Nachmittag und Abend gibt es lokale Schauer und Gewitter. Heute liegt die Temperatur um 25 Grad, morgen um 28.
Jetzt sind in der Türkei die Medien dran. Nach dem gescheiterten Putsch lässt die Regierung 45 Zeitungen, 23 Radio- und 16 Fernsehsender sowie drei Nachrichtenagenturen schließen. Dutzende staatskritische Journalisten wurden festgenommen. Irene Meyer von unserer Auslandredaktion ist zurzeit in Istanbul. Ich habe sie gefragt, gibt es denn in der Türkei noch kritische Medien?
Ja, die gibt es schon. Zu erwähnen ist da zum Beispiel Hürriyet. Das ist eine sehr wichtige säkulare Zeitung mit einer langen Tradition. Ich war gestern in ihrem Medienhaus und da wird noch voll gearbeitet. Aber man merkt auch bei Hürriyet Zeichen von Selbstzensur schon seit längerem. Zum Schritt der Regierung muss man sagen, bei den Medien, die jetzt geschlossen werden, die Regierung hat es nicht einmal im Einzelnen gesagt, welche es sind, aber man vermutet und es gibt Listen, glaubwürdige Listen. Bei diesen Medien handelt es sich zum einen um viele kleine lokale Zeitungen und Sender. Daneben sind wichtige Nachrichtenagenturen betroffen, wie Cihan. Dann Medien, die klar der Gülen-Bewegung zugerechnet werden. Und dann, das ist das Beunruhigendste an diesem Schritt, klar oppositionelle, linke, säkular gesinnte Medien.
Wie informieren sich denn die Leute noch in der Türkei? Finden sie ihre Zeitungen am Kiosk?
Schon, aber die Leute informieren sich nicht in erster Linie hier durch Zeitungen. Dominieren tun die Staats- und Regierungsmedien, vor allem das Staatsfernsehen. Das ist das wichtigste Medium. Hier informieren sich vor allem die Anhänger der Regierung und das ist ein großer Teil der türkischen Bevölkerung. Die andere Hälfte der Bevölkerung hat es schwieriger. Die unabhängige Information wird seit langem eingeschränkt in der Türkei und jetzt noch mehr. Man beobachtet, dass sich die meisten kritischen Leute über die sozialen Medien informieren. Twitter ist ein ganz wichtiger Faktor hier, der Austausch von Informationen untereinander. Aber das ist dann nicht die gewichtete und eingeordnete Information. Da gibt es auch viele Gerüchte und Spekulationen. Aber was man auch beobachten kann, die Leute sind sehr kreativ und finden Zugänge zur Information.
Wie sieht es denn aus mit internationalen Medien? Sind auch die von Zensur betroffen?
Soweit man das beobachten kann, nicht. Man kann weiterhin in den Kiosken und Buchhandlungen alle wichtigen ausländischen Medien, Zeitungen kaufen, die deutschen, die amerikanischen, die britischen. Und auch online ist der Zugang zu diesen internationalen Medien offen. Allerdings wird in den Staatsmedien Kritik geübt an der westlichen Berichterstattung über den Putschversuch und nach dem Putschversuch in der Türkei.
Könnte das ein nächster Schritt sein, der Regierung Erdogan, da mit der Zensur noch einen Schritt weiterzugehen?
Die Situation ist hier total unberechenbar. Man weiß nicht, morgen ist alles möglich, morgen kann alles anders sein.
Irene Meyer, Zeitungen, die geschlossen werden, Journalisten, die verhaftet werden, Medienschaffende, müssen die jetzt jeden Tag damit rechnen, dass es auch sie trifft? Können die überhaupt noch frei arbeiten?
Wenn jetzt so viele Journalisten entlassen oder verhaftet werden, wie bekannt geworden ist, dann weiß jeder und jede, mich kann es auch treffen, egal wo ich stehe, was ich denke. Und das wirkt, man spürt es, die Angst ist greifbar hier und man merkt sehr, sehr deutlich, wie viele Journalisten verstummen, wie sie Interviews ausschlagen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Die unabhängige Information wird durch diesen Schritt sehr eingeschränkt, aber entscheidend ist die Einschüchterung und die wirkt.
Sagt Irene Meyer, sie ist im Moment in Istanbul. Sie hören Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Über 4 Jahre war Richard Jones EU-Botschafter in der Schweiz und blieb dabei weitgehend unsichtbar. Wir haben ihn zum Abschied getroffen. Nur Täuschung oder gar eine Falle, wenn Roboter mit uns chatten. Und kurz vor eins, Hepatitis C. Die Krankheit ist nicht nur weit verbreitet, sondern auch heimtückisch. Nun gibt eine Impfstudie aus St. Gallen Grund zur Hoffnung. Zuerst zur Credit Suisse. Deren Chef Tidjan Thiam hat es nicht leicht. Seine Bank hat im zweiten Quartal zwar Geld verdient, doch die Stimmung in der Belegschaft ist angespannt. Der radikale Umbau hinterlässt Spuren. Der Aktienkurs ist im Keller. Thiam steht deshalb in der Kritik, praktisch seit seinem Amtsantritt vor einem Jahr. Ungerechtfertigt sei diese Kritik, klagt er selbst. Ist sie das? Was Thiam versprochen hat und was er bisher gehalten hat, im Bericht von Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Tidjan Thiam ist einer, der meist locker auftritt und oft eine Spruchauflage hat. Im Gespräch kann der Mann von der Elfenbeinküste, der morgen 54 Jahre alt wird, dann aber auch sehr ernst werden oder sich enervieren. Heute allerdings verfliegt die gute Laune kaum. CS-Chef Thiam hat mit seinem Quartalsgewinn von 170 Millionen Franken positiv überrascht. Er betont lapidar, man habe schließlich gesagt, dass die CS profitabel wachsen könne und das habe die Bank trotz sehr schwierigem Umfeld jetzt bewiesen.
Nous avons dit que nous pourrions croître de façon rentable. Vous savez que les marchés ont été extrêmement difficiles pour les banques depuis 12 mois, mais dans ce contexte difficile, nous avons produit de bons résultats.
Tatsächlich kann Thiam einige Fortschritte beim Umbau der Credit Suisse aufweisen. Endlich, sind Kritiker versucht zu sagen, denn die ersten Erfolge ließen auf sich warten. Vor allem beim Eigenkapital. Zu diesem Geldpolster, das in Krisenzeiten als Sicherheit dient, sagte Thiam im letzten Oktober, die Credit Suisse nehme 6 Milliarden Franken auf. Damit komme das Kapital der Bank auf über 12%. Das sei komfortabel.
Donc avec cette augmentation de capital, on reviendra au-dessus de 12%. Et on aura aussi, en termes de leverage, 3,5%, ce qui est confortable et nous met donc dans une situation qui donnera confiance à nos investisseurs, à nos régulateurs, mais aussi surtout à nos clients.
Das gebe den Investoren, Regulatoren und Kunden Sicherheit, betonte Thiam damals. Doch es kam anders. Probleme tauchten auf für alle Banken. Die Finanzmärkte spielten verrückt, die Kunden stoppten ihre lukrativen Finanzgeschäfte, entsprechend schrumpften die Erträge, nicht nur, aber auch bei der Credit Suisse. Und die Kapitalquote? Die klettert erst jetzt allmählich in die versprochene Richtung. Sie beträgt mittlerweile 11,8%. Thiam verkauft das heute als Erfolg. Die Bank habe viel mehr Kapital als vor einem Jahr und das bei nur halb so viel Risiko in den Geschäftsbüchern.
Nous avons beaucoup plus de capital et je vous disais tout à l'heure deux fois moins de risques. Donc par rapport à la nouvelle banque que le Crédit Suisse est, la position est très 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 sérieusement renforcée.
Die Position der neuen Bank sei somit deutlich robuster als vorher, so Thiam. Damit hat er zweifellos recht, doch am Ziel ist er noch nicht. Nicht nur bezüglich Kapitalpolster, auch bezüglich Stellenabbau musste Thiam von seinem ursprünglichen Plan abweichen. Im letzten Herbst probierte er noch, die Auswirkungen seiner Strategie aufs Personal zu relativieren. Zum geplanten Abbau von 1.600 Arbeitsplätzen in der Schweiz sagte er beschwichtigend, die würden über 3 Jahre verteilt abgebaut. Das seien lediglich gut 500 Stellen pro Jahr.
Sur 3 ans, il y a une baisse des effectifs d'à peu près 1.600 personnes en tout, donc 500 personnes par an. Net.
Damals war er überzeugt, das meiste durch natürliche Abgänge lösen zu können, ohne Kündigungen. Doch vor 3 Monaten dann die Hiobsbotschaft. Das Sparprogramm werde beschleunigt, ebenso der Stellenabbau im In- und Ausland. Selbstredend, dass das auf die Stimmung in der Belegschaft drückte. Vor allem von den CS-Investmentbanken bekam Thiam in letzter Zeit keine guten Noten, wie in der angelsächsischen Presse zu lesen war. Trotz einigen Kurskorrekturen im Restrukturierungsprogramm, in den neuesten Quartalszahlen der Bank werden nun erste Fortschritte sichtbar. Wohl im Wissen, dass es je nach Geschäftsumfeld zu weiteren Anpassungen kommen könnte, fügt Thiam aber vorsichtshalber an, es sei noch zu früh, um schon den Sieg zu verkünden.
On veut surtout pas déclarer victoire, ça fait que 2 trimestres sur 12. Mais je pense honnêtement que ce n'est pas juste, ce n'est pas fair de vouloir juger une entreprise de 12 trimestres sur la base de 2 trimestres.
Es sei nicht fair, eine Strategie, die auf 12 Quartale angelegt sei, bis sie greife, schon nach 2 Quartalen zu beurteilen. Thiam bittet also einmal mehr um Geduld. Bei Mitarbeitern, Kunden, Aktionären und Behörden gleichermaßen.
Der Bericht von Evelyn Kobler in 16 Minuten 1. Richard Jones, ein Name, der vermutlich den wenigsten etwas sagt. Dabei hat der Brite die letzten 4,5 Jahre die EU in der Schweiz repräsentiert. Und da gab es einiges zu regeln und zu reden. Nach dem Ja zur SVP-Einwanderungsinitiative zum Beispiel oder jetzt wieder nach dem Brexit. Nun tritt der unscheinbare EU-Botschafter ab.
Dominik Meyer hat ihn zum Abschied in seinem Büro an der Berner Bundesgasse getroffen und über die aus Schweizer Sicht turbulenten Jahre gesprochen.
Turbulent soll seine Zeit hier in der Schweiz gewesen sein. Richard Jones lächelt höflich.
One word that I wouldn't choose is actually turbulent. I spent a year in Iraq and that really was turbulent.
Nein, von turbulent würde er nicht reden, sagt Jones mit der Gelassenheit eines 54-jährigen Karrierediplomaten. Er sei einmal ein Jahr lang im Irak stationiert gewesen. Das sei turbulent gewesen. Seinen Schweizer Job hat der Brite ja zurückhaltend erledigt. Wenig Interviews, wenig Auftritte. Auch sein Büro ist nüchtern und funktional. An der Wand eingerahmt Fotos des EU-Ratspräsidenten, des EU-Kommissionspräsidenten und der EU-Außenbeauftragten. Jones war ihr diskretes Sprachrohr. Er sei ein «invisible man» geblieben, ein unsichtbarer Mann, schrieb jüngst eine Schweizer Zeitung.
It's perhaps slightly exaggerated. I think I'm all too visible.
Das sei doch etwas übertrieben, sagt Jones und deutet auf seinen leicht fülligen Bauch. Er fühle sich eher zu sichtbar, sagt der Brite mit trockenem Humor. Doch Spaß beiseite. Jones' Vorgänger Michael Reiterer hatte das Botschafteramt ganz anders ausgefüllt. Überall war er präsent, er war eine öffentliche Figur. Weshalb waren Sie so diskret, Mr. Jones?
I have a policy of speaking when I have something to say.
Er rede halt nur dann, wenn er etwas zu sagen habe, sagt Jones. Lange sei die politische Situation sehr heikel gewesen. Da habe er lieber geschwiegen, damit nicht der Eindruck entstehe, er wolle den Schweizern sagen, was sie zu tun hätten.
It would be unhelpful if I was perceived to be trying to tell people in Switzerland what to do.
Die Masseneinwanderungsinitiative, dieses politisch heikle Thema. Diese Woche noch diskutieren die EU und die Schweiz auf Expertenstufe über die Umsetzung der Initiative. Danach beginnt für die EU die Sommerpause und am 19. September schließlich kommt Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zu Besuch in die Schweiz. Gibt es dann den Durchbruch?
I am partially optimistic, if I can put it that way.
Er sei teilweise optimistisch, sagt Jones. Der Wille auf beiden Seiten sei da. Schwierig werde es, sobald Brüssel mit Großbritannien über den Brexit zu verhandeln beginne, voraussichtlich im Herbst also. Dann werde kaum Zeit bleiben für die Schweiz.
So I think we should make the most of the time that we have now.
Man müsse die kurze Zeit bis dahin also so gut wie möglich nutzen. Die Positionen der EU aber seien immer noch dieselben. Eine weitere Übergangslösung beim Forschungsabkommen Horizon, Kontingente für die Zuwanderung, ein Inländervorrang, das alles gäbe es nicht. Und falls es einen Kompromiss gäbe für eine Bremse, eine Schutzklausel bei der Zuwanderung, dann sei klar, die Schweiz dürfe sie nur mit Zustimmung der EU auslösen. Bundespräsident Johann Schneider-Ammann liebäugelt mit einem Modell des früheren Staatssekretärs Michael Ambühl, ein Modell, das Einschränkungen bei der Zuwanderung möglich macht, gezielt, je nach Branche und je nach Region.
Professor Ambühls Ideen are obviously very interesting.
Ambühls Ideen seien interessant, sagt der abtretende EU-Botschafter. Sie geben Stoff zum Nachdenken und passten gut zum Schweizer Polizsystem. Konkreter aber wird Jones nicht, er bleibt bis zum Schluss der diskrete Diplomat. Nicht nur seine Zeit in Bern läuft ab, auch sein Vertrag mit der EU. Ab September arbeitet er wieder fürs britische Außenministerium. Ausgerechnet er, der überzeugte Europäer und Brexit-Gegner, könnte zurück in London den Brexit verhandeln müssen. Jones windet sich.
It would pose a problem.
Den Brexit verhandeln müssen. Das wäre ein Problem für ihn, sagt er.
But on the other hand, a civil servant is there to serve the politicians who are in the government at the time.
Aber ein Beamter müsse nun halt mal die Position der Regierung vertreten und ihr dienen. Kein Zweifel, müsste Richard Jones mit Brüssel verhandeln um möglichst gute Brexit-Bedingungen, er würde es tun, diplomatisch, dienstfertig, diskret. Und auch dieser Job wäre wohl weit weniger turbulent als damals das Jahr im Irak.
Dominik Meyer zum Abschied von EU-Botschafter Richard Jones. Anfang September übernimmt ein Däne das Ruder in der Berner EU-Botschaft. Michael Mathiesen heißt der Mann. Er hat sich bislang in der Brüsseler Zentrale um die Beziehungen zum asiatischen und pazifischen Raum gekümmert. Die meisten Kundendienste tun's, die häufigsten Fragen mit Chats beantworten. Man tippt eine Frage in die Chatblase und schon schreibt jemand eine Antwort zurück. Nur immer häufiger ist dieser jemand kein Mensch, sondern ein Chatbot, also ein Computerprogramm, das auf die Kommunikation mit Menschen spezialisiert ist. Ein Roboter. Solche Roboter kommen vor allem dort zum Einsatz, wo es intim wird, auf Flirt-Plattformen und Dating-Apps. Frau oder Maschine? Jörg Tschirren von der SRF Digitalredaktion hat für uns einen Versuchsflirt gemacht.
Sie nennt sich Alina und ihr Wortschatz ist beschränkt. Immerhin, sie kommt gleich zur Sache.
«Erzähl mir, was du mit mir machen würdest»,
schreibt sie als erstes ohne Rücksicht auf Interpunktion. «Als erstes würde ich dir die Kommaregeln beibringen», antworte ich forsch. Das scheint sie nicht zu stören.
«Sowas hat mir noch keiner gesagt»,
erwidert sie und fragt.
«Wollen wir lieber nicht etwas Spaß haben?»
Aber natürlich, Spaß muss sein. Ich beginne, ihr einen Witz zu erzählen.
Also, geht ein Mann in eine Bar.
Leider ist mir die Pointe entfallen, deshalb breche ich ab. Alina nimmt es gelassen.
«Sowas hat mir noch keiner gesagt»,
schreibt sie schon wieder und fragt dann noch einmal.
«Wollen wir lieber nicht etwas Spaß haben?»
Und spätestens jetzt wird auch dem Treuherzigsten klar, dass Alina keine Frau, sondern ein Chatbot ist.
Jörg Tschirren, vor allem wer im Internet mit jemandem anbandeln will, läuft Gefahr, statt mit einer Frau aus Fleisch und Blut mit einem Roboter zu plaudern. Warum gerade dort?
Ja, ich denke, es liegt daran, dass es ein besonderer Kommunikationsraum ist. Also man kennt sein Gegenüber nicht wirklich, man will es sich nicht verscherzen mit ihm oder ihr und ist dann auch schnell bereit, über die eine oder andere Unstimmigkeit hinwegzusehen, sie vielleicht sogar als liebenswerte Macke abzutun. Wenn oder wie Menschen flirten, das kommt den Chatbots eben sehr entgegen, denn beim Flirten ist es normal, dass jemand viele Fragen stellt. Und genau das tun Chatbots, weil es für ein Computerprogramm viel einfacher ist, Fragen zu stellen, als selber welche beantworten zu müssen. Und es kommt noch dazu, dass auf Flirtportalen meist ein Männerüberschuss herrscht und manche Betreiber setzen deshalb gezielt weibliche Chatbots ein, um den zahlenden männlichen Kunden vorzumachen, dass dort viel mehr los sei, als es in Tat und Wahrheit ist.
Fühlten Sie sich bei Ihrem Selbstversuch vor allem getäuscht oder auch in eine Falle gelockt?
Ich fühlte mich vor allem amüsiert, muss ich sagen, eben weil die Täuschung so leicht zu durchschauen war. Es gibt aber auch Chatbots, die dafür eingesetzt werden, Leute in eine Falle zu locken, Männer oder auch Frauen in ein Gespräch zu verwickeln, in der Absicht, sie dann schließlich auf eine kostenpflichtige Webseite zu locken oder ihnen einen Link zu schicken, hinter dem sich schädliche Software verbirgt.
Sie haben relativ schnell gemerkt, dass Sie es nicht mit einer echten Person zu tun hatten. Kommt man dem Roboter immer so schnell auf die Schliche?
Also bei so simpel gestrickten Programmen wie dem, mit dem ich es zu tun hatte, ist es wirklich sehr einfach. Diese Chatbots, die wiederholen sich oft, sie gehen auf eine Frage gar nicht richtig ein, sondern wechseln einfach das Thema oder antworten bloß mit einem Smiley. Also mit ein wenig gesundem Menschenverstand merkt man da wirklich schnell, dass es eine Maschine ist. Es gibt aber auch Programme, die viel raffinierter programmiert sind. Die können dann in den Antworten, die man ihnen schickt, nach Stichworten suchen und darauf mehr oder weniger passend antworten. Es kommt immer darauf an, wie groß die Bibliothek ist, auf die Sie zurückgreifen können, wenn es um mögliche Antworten geht. Allerdings, auch solche besser programmierten Chatbots sind nicht allzu schwer zu enttarnen. Man kann das zum Beispiel tun, indem man ihnen einfach mit einer unsinnigen Buchstabenkombination auf eine Frage antwortet, also zum Beispiel einfach schreibt A, B, F, G, H, L, K. Jeder Mensch, jeder normale Mensch würde dann fragen, was mit einem los sei, ob vielleicht etwas nicht stimme. Der Chatbot hingegen, der merkt nur, dass da ein Input ist, mit dem er nichts anfangen kann und geht dann einfach darüber hinweg oder wechselt das Thema.
Wir haben jetzt über Flirt-Plattformen gesprochen. Wie sieht es denn aus in anderen Bereichen? Wo überall ersetzen Computer schon echte Gesprächspartner?
Eigentlich überall, wo es standardisierte Gesprächsabläufe gibt, können Chatbots zum Einsatz kommen. Also sei es bei Bestellungen zum Beispiel, die immer nach dem gleichen Muster vorgehen, auch bei Hotelbuchungen etwa oder auch wenn es, wie gesagt, darum geht, im Kundenservice die häufigsten Fragen zu beantworten. Der Stand im Moment ist etwa, dass Chatbots auf simple Fragen eingehen können. Eben, sie können auf bestimmte Stichworte reagieren und dann zum gewünschten Thema weiterleiten. Sie sind aber auch recht schnell überfragt und müssen dann an einen menschlichen Assistenten weiterleiten. Also ganz alleine umfassend selber beraten können solche Chatbots einen noch nicht.
Wagen wir noch einen Blick in die Zukunft. Werden wir dereinst vorwiegend mit Robotern verbunden, wenn wir uns zum Beispiel bei einem Callcenter oder Kundendienst melden?
Ich glaube, bis das Wirklichkeit werden kann, wird es noch eine Weile dauern. Computer müssten dazu in der Lage sein, die menschliche Sprache wirklich im Detail zu verstehen, auch Nuancen zu verstehen. Und je nachdem, mit wem man da spricht, sagen die Leute, das könnte vielleicht in 10 Jahren soweit sein. Andere sagen, nein, sicher erst in 30 Jahren, vielleicht sogar erst in 100 Jahren. Also was sicher ist, es braucht noch viele Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz, um so etwas möglich zu machen. Im Gebiet der künstlichen Assistenten, was Chatbots ja eigentlich sind, ist im Moment aber sehr viel los. Also große Firmen, zum Beispiel Google, investieren da viel Geld. Auch Facebook will es so einfach wie möglich machen, dass Firmen auf Facebooks Kommunikationsplattform Chatbots einsetzen können. Die sollen dort Kundendienstaufgaben übernehmen. Also in Zukunft werden uns solche Programme wohl immer öfter begegnen.
Informationen von Digitalredaktor Jörg Tschirren. Vielen Dank. Roboter als Chatpartner und vor allem Chatpartnerinnen. Auf srf.ch gibt es die wichtigsten Fakten und, sagen wir, Verhaltensregeln beim Chatten mit den fiesen Robotern. In der Schweiz sterben heutzutage mehr Menschen an Hepatitis C als an HIV. Die Krankheit gilt als besonders heimtückisch, da die Infektion lange nicht erkannt wird. Eine Impfung gibt es bisher nicht. Das wollen Forscher in der Ostschweiz ändern. Zum heutigen Welthepatitis-Tag präsentieren sie erste Ergebnisse, die hoffen lassen. Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher.
Ein wirksamer Impfstoff könnte der Durchbruch sein in der Hepatitis-Forschung, sagt Matthias Hoffmann, Oberarzt für Infektiologie und Studienleiter am Kantonsspital St. Gallen.
Von dieser Impfung versprechen wir uns, dass wir eine kostengünstige und effiziente präventive Strategie haben, um Menschen vor einer Hepatitis-C-Infektion, einer chronischen Hepatitis-C-Infektion zu schützen.
Zwar gibt es bereits teure Medikamente, welche die Erkrankung heilen können, vor einer erneuten Ansteckung von Hepatitis C aber schützen diese nicht. Ein internationales Forscherteam arbeitet deshalb an einem wirksamen Impfschutz. Die Viruserkrankung wird über Blut übertragen, verläuft meist chronisch und zeigt oft über Jahre keine Symptome. Sie kann zu schweren Leberschäden bis hin zum Tod führen. Weltweit leiden 150 Millionen Menschen an dieser Form der Leberentzündung. In der Schweiz sind es rund 80.000 Infizierte. Die meisten Infizierten sind bislang Drogensüchtige, die sich mit gebrauchten Spritzen ansteckten. Heute aber nimmt die Übertragung bei schwulen Männern zu. Beides sind Risikogruppen. In St. Gallen werden im Rahmen der weltweiten Studie ausschließlich HIV-positive Personen geimpft. Eine Hepatitis-C-Erkrankung verläuft bei HIV-positiven Menschen meist schwerwiegender als bei Personen ohne HIV. Umso wichtiger sei es herauszufinden, ob der Impfstoff auch bei ihnen wirkt. Seit Studienbeginn vor einem Jahr wurden in St. Gallen 8 Patienten gegen Hepatitis C geimpft. Und erste Ergebnisse geben Grund zur Hoffnung, sagt Oberarzt Hoffmann.
Die Resultate sind derart erfolgsversprechend, dass wir daran arbeiten, weitere Studien zu planen. Insbesondere eine Studie, die einen Impfstoff verwenden wird, der die Abwehrreaktion noch etwas besser und prominenter macht.
Die Hepatitis-C-Impfung basiert auf einem neuartigen Impfprinzip. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Impfungen, die im Körper Antikörper bilden, zielt die Hepatitis-C-Impfung auf eine Abwehrreaktion der körpereigenen Abwehrzellen ab. Deshalb sei dieses neue Impfprinzip auch wichtig im Kampf gegen andere Infektionserkrankungen wie Malaria, HIV, Tuberkulose oder für die Entwicklung von Krebsimpfstoffen, sagt Oberarzt Matthias Hoffmann vom Kantonsspital St. Gallen.
Wir wissen, dass bei Krebserkrankungen die körpereigenen Abwehrzellen ebenfalls eine wichtige Rolle spielen und versuchen, den Krebs in Schach zu halten und diese Antwort zu verbessern, so die körpereigenen Heilungskräfte eigentlich gegen den Krebs zu verbessern. In diesem Anwendungsgebiet sehe ich auch ein großes Potenzial für dieses Impfprinzip.
In St. Gallen ist man nicht zuletzt deshalb zuversichtlich, weil am Kantonsspital auch an einer Krebsimpfung geforscht wird, sodass sich das Hepatitis-C-Programm und die Krebsforschung gegenseitig bereichern können. Die Studie zur Entwicklung eines Impfstoffes gegen eine chronische Hepatitis C läuft noch mindestens ein Jahr.
Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher hat berichtet. Es ist gleich eins. 6 Schülerinnen und Schüler aus Amriswil haben die Schweiz von einer neuen Seite kennengelernt. Sie waren für einen Sprachaufenthalt in der Romandie. Sie erzählen davon, wenn es bei uns gleich wieder heißt «Wir sind die Schweiz». Nach den Schlagzeilen heute mit Kevin Kahanes.
In der Türkei trifft sich der oberste Militärrat des Landes. 2 Wochen nach dem Putschversuch soll er zahlreiche Stellen neu besetzen. Sie sind frei, weil viele Offiziere verhaftet oder entlassen wurden. Erst gestern Abend wurden fast 1700 Militärangehörige unehrenhaft entlassen. In Frankreich bekommen die Sicherheitskräfte im Kampf gegen Terroristen zusätzliche Hilfe. Extra dafür wird eine Nationalgarde geschaffen. Die Truppe soll bis Anfang Herbst einsatzbereit sein. Die Schweiz hat im ersten Halbjahr 2016 etwas mehr Kriegsmaterial exportiert als vor einem Jahr. Die Rüstungsgüter waren fast 225 Millionen Franken wert. Größter Abnehmer ist nach wie vor Deutschland.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.